Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach.
Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Es ist Podcast-Zeit bei Halbwissen hoch 2, ihr Halbwisser da draußen und auch ihr Halbwissers. Ist das vielleicht die weibliche korrekte Form? Guten Abend, Peach.
Guten Abend, Stefan. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, wovon du da gerade redest. Das Einzige, was ich erkannt habe, ist der Titel unserer Sendung. Mhm. Fahr mal fort, vielleicht kommt noch was Sinniges dabei raus.
Gut, Peach, für uns ja eine kleine Premiere. Wir sitzen ja in Präsenz heute voreinander. Wir haben vorhin zwei große Pizzen vertilgt.
Du bist es. Ich habe schon gewundert, wer hier in meinem nicht schallgeeigneten Raum sitzt.
Wer hier dein CO2 anreichert. Das bin ich. Ja, Peach, das ist jetzt ja unser kleines Experiment, ob wir auch in Natura uns gegenseitig befruchten können, thematisch natürlich.
Danke, dass du das an den Haar geschoben hast.
Ja, das war mir selber auch ein Begehren.
War wichtig, ja.
Ich habe sogar noch ein kleines Thema. Es ist so unattraktiv, wie ein Titel nur sein kann. Technik versus Realität.
Das ist das Thema für heute.
Naja, das ist zumindest jetzt grob der Arbeitstitel, vielleicht... Der Hörer sieht jetzt vielleicht schon den richtigen Titel, der da am Ende rausgekommen ist.
Technik versus Realität.
Genau.
Du meinst, die Welt ist analog und die Technik ist heutzutage digital. Das ist das, was mir dazu einfällt.
Mir ging es um was viel Praktischeres.
Noch praktischer? Also, okay, hau raus.
Und zwar, ich fange mal mit so einer Einstiegsfrage an, die mich schon länger beschäftigt.
Ja.
Pass auf, so wie ich es mir mal aufgeschrieben habe. Warum gibt es beim normalen Sprechen kein Feedback, aber mit dem Mikrofon schon? Jetzt kurz drüber nachdenken. Du redest, dein Ohr hört dich selbst sprechen.
Ja. Also bei mir ist es eher wie bei so einem Brüllaffen.
Ja.
Das Gehör schaltet sich ab. Ich höre mich nicht. Deshalb bin ich immer überrascht, was du mir denn zuschickst. Darf ich noch denken oder muss
ja,
ich schon antworten?
Ich kann auch einfach noch weiterreden dabei. Nee, es geht ja um diese Feedback-Schleifen, die E-Gitarren-Tonabnehmer auch machen oder die ich mache, wenn ich halt mit meinem Mikrofon neben einer Lautsprecherbox bin, dass quasi gleichzeitig das ja auch wiedergegeben wird und dann wieder ins System zurückgegeben wird und wieder zurück, wie so ein Spiegelbild in die Unendlichkeit.
Da hast du doch die Antwort schon.
Da ist schon die Antwort, ich
dein
weiß.
Dein Ohr gibt das Signal ja nicht 1:1 an deinen Mund weiter,
aber wer das
sondern
nicht?
Idealerweise nur ins Hirn.
Richtig.
Blödsinn.
Das ist Blödsinn, ne? Da haben wir schon die erste Frage geklärt.
Oh Gott.
So, und jetzt fangen wir richtig an. Das war ja nur zum Warmwerden. Und zwar, also eine Frage, die ich dir irgendwann schon mal gestellt habe.
Ja.
Ich weiß, für dich ist das eine unlogische Frage, aber kann man mit einer Kamera genauso sehen wie mit dem Auge? Und du weißt, warum ich das sage, weil ich ja in meinem völligen technischen Unverständnis von Kameras, Optiken und so weiter irgendwann mal das Ziel hatte, ich bin zwar kein Fotograf, aber ich möchte gerne das fotografieren, was ich sehe und zwar wie ich es sehe. Laufe rum und denke, oh, das ist aber jetzt eine schöne Wiese. Da halte ich jetzt mal mit meiner Handykamera drauf oder mit meiner Spiegelreflex und dann wundere ich mich.
Schon falsch. Und dann wunderst du dich, ja.
Na, warum sieht das im Sucher schon ja nicht so aus, wie ich das jetzt sehe? Weißt du, da fehlt da die Hälfte.
Was denn für ein Sucher? Ein optischer Sucher oder?
Ist ja erstmal egal.
Nee, eben nicht. Darum geht's ja. Das funktioniert so nicht, Stefan. Das funktioniert überhaupt nicht.
Ja, okay. Wie funktioniert's denn? Erklär mich doch mal auf.
Nein, ich meinte nicht das Thema. Ich meinte, wenn ich deine Larve sehe, das funktioniert nicht. Da muss ich nur lachen. Okay, also als die Gebrüder Lumière 1890...
Ja, okay.
Nein, soweit. Also was war jetzt die erste Teilfrage? Wiederhol vielleicht nochmal, dass ich irgendwie präzisiere, zumindest wenn ich das kann.
Also ja, meine Frage war ja, kann man mit einer Kamera genauso sehen, in Anführungsstrichen, wie mit dem Auge? Also kann ich das Bild genauso aufnehmen, wie ich es selber gesehen habe, sodass ich hinterher sage, ja stimmt, genauso sah das für mich aus, als ich es selbst gesehen habe?
Noch nicht. Also die Technik geht sicherlich dahin oder wir sind schon auf einem guten Weg dahin, aber das geht noch nicht. Und das hängt im Wesentlichen davon ab, dass der Kontrastumfang deines Auges viel höher ist als der eines jeden Chips oder eines jeden Filmes, den du früher noch verwendet hast.
Aber Kontrast ist ja quasi der Unterschied zwischen dunkelster Stelle, dunkelster Bildpunkt und hellsten Bildpunkt. Bildpunkt. Mhm. Und das ist das Problem. Aber ich habe ja das Gefühl, dass er ja, mit verschiedenen Kameras, habe ich ja immer, gibt es ja diese unterschiedlichen Brennweiten.
Das ist ein Problem, würde ich sagen, bei der Nummer. Also dass Kameras, elektronische Systeme oder eben auch Filme, ja, andere Kontrastverhalten haben als dein Auge. Beziehungsweise das Auge selber nicht, denn eher die Verarbeitung dahinter, würde ich sagen. Das Hirn macht da viel.
Also es gibt ja diese Blendenfunktion, ne? Es kommt zu viel Licht von vorne. Unser Auge blendet das ja ab mit dieser Pupillenerweiterung.
Die gibt es ja bei Kameras auch. Das ist sehr wesentlich sogar, ja.
Genau. Mhm. So, und damit kann ich ja steuern, wie viel Licht kommt auf den Sensor oder auf die Netzhaut. Mhm. Ne? So, und dadurch kann ich halt, dadurch verändere ich ja das Kontrastempfinden.
Nee, damit steuerst du eigentlich nur, ob das Bild zu hell oder zu dunkel ist. Ob du überhaupt was erkennst oder nicht.
Und Kontrast hat was mit dem Auflösungsvermögen zu tun.
Jetzt sind wir ganz woanders.
Ja, deswegen
Auflösung ist ja ganz was anderes.
Ja, okay.
Also Auflösung, also wenn du sagst Auflösung, dann denke ich an die physische Auflösung des Bildes. Pixel, so und so viel Pixel breit, so und so viel Pixel in der Höhe.
Genau, also beim Bildsensor ist das ja die reale Fläche, auf die Licht fallen kann. Und was dann abgenommen wird und in elektrische Signale umgewandelt werden kann, ne?
Wie, naja, da gibt es auch Kameras, die arbeiten anders, aber im Grunde ja. Du hast eine Fläche, sie hat ein bestimmtes Format, diese Fläche. Wir bleiben ja bei der Spiegelreflexkamera, da ist das Seitenverhältnis 3:2, also drei Teile breit, zwei Teile hoch. Klassisches Filmformat auch, also Fotografie-Filmformat. Mhm. Und das ist quasi die Bildfläche, die du nutzt, wo Licht drauf fällt, genau. Ja.
So, und beim Auge sind es ja diese Zapfen für Rot, Grün und Blau.
Richtig, fürs Farbsehen, richtig. Genau.
Und je nachdem, wie viel ich davon habe,
ja.
Das macht ja die native Auflösung erstmal aus, die ich wahrnehmen kann. An Farben natürlich.
Ja, genau. Und es gibt aber extra noch die Stäbchen.
Ah ja, stimmt.
Die Stäbchen fürs Hell-Dunkel sehen. Und deswegen habe ich immer gefragt, warum heißt der Spruch eigentlich, hier ist es ja Zappenduster. Das müsste da eigentlich Stäbchenduster heißen.
Ja.
Den kann man rausschneiden. Nein.
Sehr schön, ja, okay. Also ein Auflösungsvermögen ist also nicht gleich Kontrastverhältnis.
Nee. Also, um einen kurzen Exkurs zu machen. Es gibt ja die verschiedenen Sinneszellen, wie wir eben schon gesagt haben. Die Stäbchen und die Zapfen. Die Stäbchen sind fürs Hell-Dunkel-Sehen da. Anhand derer nimmst du Helligkeiten wahr und über die Helligkeiten am Ende auch Formen von Gegenständen, von Körpern. Wir sprechen jetzt noch nicht vom stereoskopischen Sehen.
Also Tiefenwahrnehmung.
Im Grunde eine Art Tiefenwahrnehmung, genau. Und das dem überlagert, kommen die Informationen von den Zapfen, die es quasi bunt machen. Und nun gibt es, und jetzt wird es kompliziert, verschiedene Augenkrankheiten, wo bestimmte Funktionen eingeschränkt sind. Denn da sind eben zum Beispiel nur die Grünen betroffen oder nur die Blauen oder nur die Roten. Mhm. Sind dann irgendwie so Rot-Grün-Schwäche oder irgendwas.
Ah ja.
Und dann gibt es, und jetzt kommt's, auch Krankheiten. Da sind eben diese Stäbchen betroffen. Jetzt stell dir mal vor, du würdest in der Welt angucken und würdest aber würdest quasi farbige Flächen sehen, aber keine Kontraste, keine wirklichen Formen.
Mhm.
Ach, du kannst dir das vorstellen.
Nee, ich versuche mir das
gerade vorzustellen. Ich kann mir das gerade eben nicht vorstellen. Das ist nämlich
so ein Skurrile. Wie so ein Farbbrei.
Warum nicht? Also sowas gibt's alles. So. Bei einer Kamera, die ist ein bisschen anders. Die funktioniert ja anders. Die hat halt, das ist im Grunde auch ein Raster, so eine Matrix. Da liegt ein Pixel neben dem anderen, wenn man so will. Und die sind eigentlich nur helligkeitsempfindlich. Also es ist ein Brett, was nur Helligkeiten aufnimmt. In eben einer bestimmten physischen Auflösung. Also so und so viel Pixel mal so und so viel Pixel. Damit das bunt wird, ist dieses Schachbrett mit Farblacken überzogen, mit roten und grünen und blauen Lack.
Für unterschiedliche Wellenlängen?
Für unterschiedliche Wellenlängen. Darüber werden quasi verschiedene Wellenlängen eingefangen.
Mhm.
Und die KI der Kamera errechnet aus denen eigentlich einem blauen Pixel, einem roten Pixel, einem blauen Pixel. Errechnet es dann, in der nächsten Zeile hast du, jetzt erzähle ich Blödsinn. Das sind ersten Zeile hast du blau, blau, grün, blau, grün. In der nächsten Zeile hast du grün, rot, grün, rot. Also du hast mehr grüne Pixel als blaue und rote Pixel auf einem Sensor. Nee, doch, so stimmt's wirklich.
Ja,
weil okay. Das Auge halt für den mittleren, also für grün einfach empfindlicher ist als für blau und für rot. Also blau und rot ist ja jeweils am Ende des sichtbaren Spektrums, wie man so sagt, und grün ist in der Mitte und das Auge ist empfindlicher dafür. Deshalb versucht man bei elektronischen Systemen eben, das, was das Auge am besten verarbeiten oder kann oder will, beziehungsweise wo es am ehesten Fehler merken würde, so muss man vielleicht sagen, versucht man eben das am besten abzubilden. Und die KI errechnet eben aus den roten, grünen, beziehungsweise grün, blauen Pixel, errechnet eben Farbflächen. So ungefähr muss man sich das
vorstellen. Und die werden dann dazu gerechnet zu meinem Kontrastbild, was es eigentlich erstmal nur abbildet. So ein, kann ich mir das übrigens vorstellen, das Grundrasterbild, was auf dem Sensor entsteht, erstmal nur durch die, quasi vergleichbar mit den Stäbchen, was mein Sensor macht, ne? Hell-Dunkel-Information.
Also wenn du einen reinen Sensor hättest, ohne eben dieses Bayer-Pattern, so heißt dieser Farblack, dann hättest du nur ein Schwarz-Weiß-Bild.
Das genau, und das wäre so ein bisschen, wie kennst du diese, das ist ja eigentlich so eine Art Spielzeug mit diesen Metallstäbchen, wo du deine Hand reindrücken kannst oder dein Gesicht.
Ja.
Und kannst dann davon quasi so einen Negativabdruck.
So ungefähr, ja.
Ne? Genau. Das ist ja das. Und je feiner diese Stäbchen sind, umso feiner die Auflösung des Abbildes von dir. Mit hell-dunkel vergleichbar, finde ich, dieser Eindruck. Also mit diesem.
Dann hast du halt ein Schwarz-Weiß erstmal. Genau.
Und dann hast du bestimmte, entweder sind die Konturen halt sehr grob.
Ja.
Oder halt sehr fein. Und dann hast du halt einen guten Kontrast oder einen schlechten Kontrast.
Dann fehlt aber eben die Farbe noch.
Die Farbinformationen.
Also das, was ich jetzt erklärt habe, ist das, wie jeder Fotoapparat funktioniert. Wie auch deine Handykamera zum Beispiel funktioniert. Im Bewegtbildbereich, in den Anfängen der Videokameratechnik, da hat man das noch anders gelöst über einen Strahlenteiler. Quasi eine Art Prisma. Und da hast du die Wellenanteile Rot, Grün, Blau für sich getrennt und da hattest du drei Chips. Die jeweils quasi nur rotes, nur blaues oder nur grünes Licht bekommen haben. Und du hattest somit quasi drei vollwertige, also auch vollflächige Farbkanäle.
Alles klar, und da gab es halt ein blaues Bild mit bestimmten Kontrasten, also bestimmten Hell-Dunkel-Werten. Und es gab ein grünes Bild und ein rotes Bild. Und die wurden am Ende zusammengesetzt zu dem Endbild.
Die wurden über bestimmte Koeffizienten, über Matrizen zusammengerechnet. Und dann hast du dein fertiges Videobild gehabt, genau.
Es ist aber immer RGB, ist ja echt interessant. Ist das einfach dem Auge nachempfunden? Weil es gibt ja auch CMYK, bei Druckern gibt es da ganz andere zusammen.
Weil es eine optische Mischung ist und das andere ist ja die, wie heißt denn das?
Macht man das einfach, weil das die Grundwellenbereiche sind, die am stärksten voneinander getrennt sind? Blau, Grün, Rot?
Also, warum? Das ist eine gute Frage, warum man das so, ja, also ich gehe von aus, na klar. Also, ja. Ja.
Also jetzt vom elektromagnetischen, also vom sichtbaren Licht.
Genau.
Ne? Da wahrscheinlich dem entnommen. Ich meine, man hätte ja auch irgendein Gelb nehmen können.
Was ich meine, wenn du in deinen Malkasten guckst und dann nimmst du Rot und Grün, mischst das zusammen, wird's was?
Das
Braun.
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 Sollte dir dein Kind schon beigebracht haben. Wenn du es im Fernsehen machst, was kommt denn dann raus? Rot und Grün. Gibt es Gelb? Ich glaube, das gibt Gelb. Ich glaube, Blau und Grün gibt Gelb. Ist gar nicht.
Wie war denn das?
Bin selber gar
nicht. Nein, warte mal, das ist, wenn du.
Warte mal.
Du sagst ja schon, dass das Bild kann schon erstmal vom Grunde her nicht so aussehen. Erstmal, weil wenn ich das mit einer Kamera aufnehme, Fotokamera, wie auch immer, dann wird das ja quasi nur interpretiert, was die Wirklichkeit ist. Deswegen also, ist das Endbild schon mal auf jeden Fall eine Uminterpretation.
Na klar.
Ne?
Ja, so. Ja, na klar.
Aber da ist es der Gesamteindruck des Bildes und so. Aber ich finde ja, das Deutlichste, was mir klar wird, ist erstmal die Frage, also ich nehme meine DSLR-Kamera.
Ja.
Es gibt im Englischen und Deutschen, das hat so unterschiedliche Länge, der Name, ne?
Nee.
Ist beides gleich? Aber wofür steht das nochmal?
Digital Single Lens Reflex.
Oh, Reflex, okay. Ich habe halt überlegt, weil so als Anfänger, was brauchst du jetzt eigentlich für Objektive? So. Und dann gibt's ja immer so ein Kit-Objektiv, was irgendwie immer mit schon dranhängt.
Das ist auch schon mal auch ganz gut, dass was da ist, sonst kannst du gar nichts machen, ja.
Genau. So. Und dann haben die meisten ja nochmal so ein zweites, so ein Zoom-Objektiv vielleicht nochmal oder so.
Das Kit-Objektiv ist meistens Zoom-Objektiv.
Nicht immer. Ich hatte da bei mir war es eine Festbrennweite.
Nein.
Und zwar 50 mm, glaube ich.
Okay. Aber das Billige für 50 Euro wahrscheinlich.
Ich fand aber, dass das hat sehr schöne Close-Up. Sachen machen können so und war auch sehr lichtstark.
Kommt auf den Nahbereich an. Wahrscheinlich war es das 1,8er
offene
Blende Das, ja, es sieht auf jeden Fall schöner aus als mit dem Handy.
Ja, ich fand halt, das Reizvolle jetzt an der Spiegelreflex war für mich diese Tiefenschärfe, diese Effekte. Das fand ich halt spannend.
Das heißt ja eigentlich Schärfentiefe.
Schärfentiefe, ja, ich weiß, ich hab das schon mal. Genau, aber das ist ja der große Unterschied. Ne? Also ich kann das zwar mit so einem Porträtmodus, kann ich das ein bisschen simulieren heutzutage halt so. Ja, kannst aber du das nicht. Sieht halt also nicht. Immer total flach aus. Also, ja. Ne? Weil das ja nur zwei Kamerabilder sind und das eine ist halt auf unscharf gemacht. Ist ne?
Sogar so nur eins.
Maskiert. Eigentlich. Ist nur eins, okay.
Nur eins wird maskiert wahrscheinlich. Gut.
Worauf ich aber hinaus will, ist, dann nehme ich jetzt eine Brennweite, von der ich gucke jetzt irgendwas an und jetzt würde ich, das Erste, was ich gemacht habe, war, erstmal möchte ich, dass das auf meinem Bild genau das gleiche Größenverhältnis hat. Zum Beispiel, ich fotografiere meine Hand, halt die vor mich, und dann will ich ja erstmal, dass die nicht größer, kleiner oder irgendwie verzerrt aussieht, also genau in der Mitte des Bildes, so wie die Hand aussieht für mich, dass sie dann auf dem Bild auch so abgebildet wird. Dann habe ich erstens, ist mein Bild viel kleiner, ich sehe ja nicht alles, was ich drumherum sehe. Ja, das, was dann entsteht. Wenn ich mit meinem Auge gucke ich meine Hand an und ich habe trotzdem oben, unten, links, rechts, habe ich noch ganz viel mehr Bildinformationen und ich merke, ich bin in einem großen Raum, zum Beispiel, ich sitze in meiner Küche und habe die Hand vor mir. Gucke ich aber auf mein fotografiertes Bild mit einer Brennweite, wo ich merke, so sieht meine Hand, so sah die in etwa auch aus, als ich sie angeguckt habe, dann habe ich nur die Hand drauf. Dann ist der ganze Kram drumherum nicht mehr mit drauf. Nehme ich aber ein Objektiv, wo ich alles drumherum noch habe, dann ist meine Hand total klein und verzerrt.
Na sowas. So. In der Bildmitte sollte sie nicht verzerrt sein. Dann ist es,
ja, du weißt aber, was ich meine.
Streng genommen müsstest du ja erstmal definieren, was ist denn die Zielstellung? Also wo willst du denn deine Hand am Ende drauf abbilden? Willst du davon ein Poster machen? Oder ja, was willst du denn machen?
Nee, das ist so wie, du hast eine Filmszene und du guckst, da steht ein Haus in der Landschaft und das wird so jetzt in dem Moment gefilmt, dass du das Gefühl hast, oh krass, das steht hier, das sind so dürre Bäume drumherum und da kommt gruselige Musik und da, du weißt, das ist jetzt ein Horrorfilm, es geht um das Haus und das steht aber in einer bestimmten Landschaft. Du willst nicht nur das Haus sehen, du willst den ganzen Kontext auch haben. Mhm. Manchmal stehst du in der freien Natur und siehst zum Beispiel, oh, da ist ein Windrad, die Sonne geht gerade unter und du findest die ganze Szenerie total schön, sagst, das will ich jetzt festhalten. So wie das jetzt gerade aussieht, dieser Eindruck, dieses Windrad mit der Landschaft drumherum, nimmst deine Kamera, hältst auf das Windrad. Das
sieht scheiße aus.
So, und dann hast du nur, genau, du hast nur das Windrad oder du hast nur Landschaft, das Windrad ist total klein. Ja. Und dann fängt dieses Gesuche an. Und da, das war das erste Mal, dass ich mir die Frage gestellt habe, verdammt nochmal, ich will doch nur einen Screenshot machen von dem, was ich gerade sehe.
Also das Ganze wird ja dadurch kompliziert, dass man eigentlich erstmal definieren müsste, wo bildet man drauf ab. In der klassischen Fotografie, Film, da hast du deinen 35mm Film gehabt. Den hast du quer durch die Kamera gezerrt und da war das Bildfenster, also das, der Teil des Filmes, wo du drauf abgebildet hast, so 3,5 mal knapp 2 cm. So groß ist der Negativ am Ende. Ja. Und das war ja jahrelang so. Man hat ja immer nur Kameras gehabt, wo man Film reingelegt hat. So. Das ist dieses berühmte Vollformat. Wenn man heute Kameras kauft, dann gibt es immer Vollformatkameras, das sind die teuren. Mhm. Oder du hast halt APS-C. Die haben auch Chips im gleichen Seitenverhältnis, aber die sind kleiner, sind viel kleiner. Und das macht was mit der Abbildung. Wir bleiben beim Vollformat. Durch viele Experimente von Technikern, Kameraleuten, keine Ahnung, hat man herausgefunden, dass eine 50mm Optik in etwa die gleiche Abbildungsgröße, kann man sagen, produziert, wie wenn du dir etwas mit deinem Auge anguckst.
Genau. Und das betrifft dann aber nur so einen mittleren Bereich des Bildes, also jetzt.
Das ist im Grunde das, was du scharf siehst mit deinem Auge. Und da wollte ich nämlich hin. Ah. Du guckst zwar wie ein Weitwinkel in der Landschaft rum, genau. Mit, weiß ich nicht, 160 Grad ungefähr, sagt man, glaube ich. So ungefähr ist
das. Was ja schon so ein typisches GoPro-Ding ist. Ne? So
mega, ja, klar.
Also
klar,
so eigentlich, klar. Was eigentlich dann aussieht wie total Fischauge. Mm, übertrieben.
Ja,
also diese typischen GoPro-Action-Videos sind ja immer so extrem verzerrt, dass man denkt, ach, so sieht das einfach überhaupt nicht aus, aber ich sehe halt viel drumherum. Sehe ich aber auch so, aber für mich sieht das nicht so verzerrt aus.
Eigentlich sieht es so aus, das Gehirn macht da viel, habe ich gehört.
Das Gehirn sieht das gerade, ja. Okay.
Das macht ganz schön vieles hier.
Okay.
Hab ich gehört.
Also habe ich quasi in der Mitte des Bildes, habe ich eigentlich eine schöne 50mm Brennweite, wie so ungefähr. So ein schmales, kleines Kit-Objektiv. So ungefähr,
genau.
Und drumherum habe ich parallel laufen quasi nochmal ein richtiges Weitwinkel.
Du in deinem Auge, in deinem Kopf, ja.
Und die zwei Sachen, das, was ich dann technisch muss, müsste ich das kompliziert layern, aber mein Kopf, mein Auge kriegt das auch so schon hin. Das so zusammenzupassen. Ist es nicht auch so, dass wir eigentlich verkehrt rum sehen? Dass eigentlich auf dem Kopf steht und unser Gehirn dreht. Also es kommt verkehrt rum auf der Netzhaut auf. Ja,
natürlich, genau.
Da gab es nochmal die Experimente, die haben Probanden Brillen aufgesetzt, wo das Bild wieder umgedreht wurde, ja, so wie es eigentlich, und dann, wenn du, ich glaube, es hat 2 Wochen gedauert, dann haben die wieder richtig rumgesehen mit der Brille und sobald die abgesetzt haben, haben die verkehrt rumgesehen.
Ach du Gott, die Ärmsten.
Also das fand ich
krass. Wie viel Geld haben die denn bekommen?
Also das war aber eigentlich, um zu zeigen, wie stark das Gehirn sich da anpasst.
Genau.
An die Verarbeitung. Das heißt, das ist auch so ein Lernprozess, ne? Das ist ja auch mit Kindern, die am Anfang auch Farben nicht richtig interpretieren können, Formen nicht richtig interpretieren können.
Schwierige Frage.
Wo sich quasi erst der Sehnerv richtig entwickeln und so und das Gehirn aber auch die Interpretation dessen erstmal lernen muss.
Das ist ja diese philosophische Frage überhaupt. Das, was ich erlernt habe, was blau ist, ist ja für dich vielleicht grün?
Ja.
Fragezeichen. Verstehst du?
Das
also es sind die gleichen Wellenlängen, ja, aber vielleicht sieht es ja bei mir ganz anders aus. Wisst ihr nicht.
Da sind wir auch gleich im Bereich mit sowas wie absolutem Gehör oder so. Wenn sich dann so Sinneswahrnehmung auch noch miteinander vermischen.
Kann man wahrscheinlich irgendwie vergleichen. Na klar. Ja.
Und dann weißt du ja schon gar nicht mehr, was los ist. Übrigens sehr sowieso interessantes nicht. Thema. Absolutes Gehör und halb absolutes Gehör und relatives Gehör.
Relatives Gehör.
Kann man trainieren.
Das haben die Jugendlichen, die dann gar nicht mehr hinhören wollen. Meistens in der Schule vermutlich.
Ja, nee, aber das müssen wir uns nochmal notieren. Das ist nochmal der Exkurs, der wird jetzt zu kompliziert.
Ja.
Okay, also, dann hatte ich ja schon recht, weil deswegen mochte ich wahrscheinlich auch dieses Kit-Objektiv, weil das tatsächlich im Prinzip am nächsten da rankam erstmal so, von zumindest Sachen, denen ich mich konkret zuwende, die ich jetzt nah fotografiere. Aber dieses Drumherum, das fehlte mir halt dann trotzdem für diese Wahrnehmung der Landschaft, wie du ja sagst, meine Weitwinkelwahrnehmung, die ich mit dem Auge habe. Aber das heißt, ich hatte das auch schon mal gehört, ich sehe den mittleren Bereich meines Bildes sehr scharf, da wo ich hingucke. Was ja im Prinzip, das ist doch im Kinofilm.
Bist du wieder beim Auge bist?
Ich bin wieder. Okay. Genau. Ja. Und beim Kinofilm wird ja quasi dann der Trick gemacht, dass der Regisseur, also der die Vision hatte dieses Bildes, was da gerade passiert, ne, der sich den Film ausgedacht hat, der lenkt ja mit der Schärfe, lenkt er ja meinen Blick. Das heißt, mich stört das ja immer, wenn ich auf so einen riesen Leinwand gucke, ist ja der meiste Bereich ist ja quasi leicht unscharf.
Kommt
der Hauptdarsteller, die Bildmitte, an. Je nachdem, was halt gerade gewollt ist.
Die Brennweite an.
Aber im Prinzip ist, wenn eigentlich wäre ein intelligentes Bild, Kinobild, müsste dort scharf stellen, wo ich gerade hingucke. Ne, wenn ich die Szenerie mir anschaue und ich finde das Reagenzglas im Hintergrund total wichtig.
Da arbeitet man ja dran. Also nicht im Filmbereich, aber dieses, wie hieß es noch gleich? Virtual Reality, irgend sowas.
Aber das ist ja dann nur für den einen, der da hinguckt.
Das ist nur für den einen.
Sonst müsstest du ja im Kino, müsstest du ja für 200 Leute, müsstest du ja individuelle Bildverarbeitung.
Ich habe eine Spiegelreflexkamera, eine analoge von einem Hersteller, der klingt wie ein mehrstimmiger Gesang. Die ist aus den 90ern. Und da kannst du im Sucher, jetzt sind wir wieder beim Sucher, der hat nämlich einen optischen Sucher. Das heißt, du guckst direkt durch die Linse, deshalb auch Single Lens Reflex. Also
warte mal, wir haben die DSLR.
Du hast die SLR.
Die
und
SLR?
Dann die DSLR.
Und die also SLR ist die analoge Version.
Und die DSLR ist digital. Die digitale Version.
Genau. Und es gibt aber doch jetzt auch schon Kameras, die ohne diesen Spiegel auskommen, ne?
Genau.
Das ist ja so der neueste Schrei, die ohne das Klacken dann demnach auch.
Schön ist das nicht. Also beim optischen Sucher guckst du durch die eigentliche Linse, die am Ende auch das Bild fabriziert. Und das Tolle bei der Kamera war damals, dass du mit deinem Auge den Fokus steuern konntest. Du hast, ich glaube, 3 Messfelder gehabt. Da hast du einfach nur hingeguckt, nach links, in die Mitte oder rechts. Und dann hat die Kamera quasi auf den Bildbereich scharf gestellt. Und das hat funktioniert, in den 90ern schon.
Okay.
Krass. So, das ist ja die Vorstufe von dem, was du meintest.
Das erinnert mich an diese Idee einer Kamera, das ist jetzt schon wieder, ich springe schon wieder, weil ich es gehört habe, die quasi so ein hochauflösendes Bild aufnimmt, das im Nachhinein frei entschieden werden kann, wie die Schärfentiefe gestaltet ist. Dass ich jeden Punkt des Bildes später definieren kann.
Das sind Kameras mit mehreren Linsen. Du hast quasi auch nur einen Chip.
Ist das so weit? Da war doch irgendwas war doch Krasses an dieser Kameratechnik, was neu war. Also, du weißt, was ich meine, ja?
Ich weiß, was du meinst. Die nennen sich Lichtfeldkameras. Weil du zeichnest quasi das Lichtfeld auf. Du hast quasi keine einzelne Linse, sondern du hast so ein Array aus Linsen. Und die sind für verschiedene, also die sind auf verschiedene Brennweiten quasi eingestellt und dementsprechend sind, weil das ja Ingenieure vorher definiert haben, sind bestimmte Bereiche im Bild dann einfach scharf auf einen Meter, scharf auf 2 Meter, scharf auf 3 Meter, scharf auf keine Ahnung wie viel. Und da anhand dessen kannst du hinterher über eine Software sagen, okay, ich will jetzt da hinten scharf hinstellen oder hier vorne.
Und wenn du so Filme aufnehmen würdest, hättest du doch nachher total künstlerische Freiheit.
Okay? Ist man schon dran. Ja. Funktioniert natürlich auch im Bewegtbildbereich. Die Frage ist halt, wie du es am Ende dem Endverbraucher nahebringst, klar.
Ja, weil dann kannst du natürlich zumindest mit den Spielereien, die dann, also du hast ja deinen Spielraum, meine ich, kannst du dann wieder gucken, wie messe ich das beim Beobachter, wo der gerade hinschaut?
Genau. Das Problem ist nur, dass die Auflösung noch nicht so hoch ist, also die Auflösung des fertigen Bildes. Weil du hast zwar, wie gesagt, du hast ja mehrere Linsen, die den Bereich des Bildes abdecken, der, weiß nicht, also du hast halt einfach ein viel schlechter aufgelöstes Bild. Du hast halt zwar eine hohe Anzahl Pixel, aber die geht halt dadurch drauf, dass du für verschiedene Tiefen Fotos aufnimmst. Oder Teile des Fotos aufnimmst, die halt digital wieder zusammengerechnet werden.
Ja, du hast dann eigentlich ganz viele kleine Handykamera-Chips.
Nicht Handykamera-Chips, sondern ganz viele kleine Handybildchen.
Ja, meine ich doch. So. Genau, also das, ne, weil da hast ja auch jetzt gerade immer mehrere kleine Kameraobjektive in den Handys, die da alle reingeballert werden. Weitwinkel, Ultraweitwinkel und dann nochmal sowas und dann sieht das am Ende trotzdem immer noch nicht aus wie Filmkamera.
Egal sowieso wie viel, nicht. Ne? Sowieso nicht.
Ja,
das hängt aber wieder mit der Chipgröße zusammen. Das ist einfach eine physikalisch-optische Geschichte. Mhm. Da wollte ich vorhin noch hin. Das klassische Vollformat, 36 auf 24 mm. Kennen wir aus der Fotografie, klar, das gleiche im Bewegtbildbereich. Da war das Bildfenster ein bisschen kleiner, 24 auf 18, irgendwie 18,5 sowas. Durch die Größe des Bildfensters, also Bildfenster nimmt man in dem Bereich, den man halt am Ende, also auf dem am Ende das Bild aufgenommen wird, was du siehst, je größer das ist, umso geringer wird die Schärfentiefe. Mhm. Das ist einfach so. Das ist ein physikalisch-optisches Ding. Das ist einfach ein. Das ist so. Mhm. Das haben wir immer so gemacht, das ist einfach so.
Okay, ja. So.
Und deshalb, in deinem Handy hast du ja nur einen Chip, der ist so groß wie ein Stecknadelkopf am Ende. Und der kann am Ende gar nicht diese Schärfentiefe fabrizieren, wie es ein großer Chip macht.
Da gibt's doch mal diesen klassischen Move in Filmen, wenn dort einer ist, der Filmemacher ist und alle finden den jetzt total spannend, weil jetzt plötzlich jemand in der Runde sitzt, zufällig getroffen. Und der dann plötzlich der Meinung ist, oh, das wäre eine Szene für einen Film, obwohl ich hier nur gerade ganz normale Leute vor mir habe, so ist ja oft die Szenendarstellung. Und dann hält der quasi seine Finger so wie so ein Quadrat und schaut wie durch einen Sucher, wie würde es jetzt im Film aussehen und trifft diese Bildauswahl, ist ja quasi, er simuliert den Sucher.
Ne? Genau, das mache ich auch manchmal.
Ja, genau. Und dann hat man ja genau diesen Effekt. Was wäre denn jetzt?
Du brauchst aber den Abstand. Und bei mir ist es zufälligerweise der Mittelfinger, wenn ich den auf die Nase setze und dann durchgucke, dann sehe ich ungefähr 50 mm, in der Tat.
Ja, krass. Okay. Ungefähr. Das muss ich. Ich muss diese Übersetzung erstmal machen.
Ja. Kannst du durch Try and Error ausfinden. Also, wahrscheinlich mehr Error als Try.
Nee, schade. Also, aber guck mal, wenn wir dann später irgendwann Augenoptiken haben, die digitalisiert sind, dann können wir vielleicht schon irgendwann mal einen Screenshot machen von dem Bild, wie wir es gesehen haben. Vielleicht geht das mal.
Ne, die Optik selber ist es ja nicht. Es ist ja der Sensor dahinter. Zapfen. Wenn wir Zapfen und Stäbchen haben, die Screenshots machen können, meinst du?
Ja, wahrscheinlich. Ja, oder man müsste das Bild, wie es im Gehirn angekommen ist und verarbeitet wurde, dann ausrechnen.
Genau. Die Linse selber im Auge, die kann ja ganz schön viel. Das ist ja das Verrückte. Die kann ja etwas, was eine normale Linse nicht kann. Die kann sich nämlich beugen. Also die kann sich ja verändern in ihrer Oberfläche. Die kann ja ganz dünn werden. Und die kann ja relativ dick werden durch den Ringmuskel, der drum ist. Der Ringmuskel.
Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ich, wenn ich Druck ausübe auf mein Auge, ich die Schärfe nochmal nachregulieren kann.
Also ich übe jetzt nicht so oft Druck auf mein Auge auf.
Nein, das ist was anderes. Das ist, Leute mit Hornhautverkrümmung wie ich jetzt, die können quasi durch den Druck auf den Augapfel, kann man diese Hornhautverkrümmung so ein kleines bisschen modifizieren.
Und
dadurch wird das extrem scharf.
Das ist ja quasi der Effekt. Ja, genau.
Dann komme ich also.
Genau. Das ist das, was der Muskel nicht mehr leisten kann. Die Hornhautverkrümmung.
Nee, die Hornhautverkrümmung ist ja tatsächlich physisch
da. Ja.
Genau. Und du kannst es einfach wieder so ein bisschen wie wenn, keine Ahnung, ist auch so, wenn ich, wenn ich jetzt feuchte Augen bekomme, weil meine Augen tränen, dann sehe ich plötzlich viel schärfer.
Ist das so?
Ja. Echt? Wenn ich trockene Augen habe, sehe ich viel schlechter, unschärfer, weil dieses Wasser in den Augen, wenn es richtig viel da ist, dann gleicht das ein bisschen auch diese Hornhautverkrümmung aus.
Also ich sehe immer so schwarze Punkte im Raum vor mir rum, runterschwingen.
Okay, so, und dann gibt's noch die Stimmen, die dir dazu erzählen, was du gerade siehst und so.
Nein, diesen Dreck auf dem Auge, das kennst du auch, oder?
Ja, das kenne ich auch. Habe ich als Kind, hat mich das fasziniert, das zu sehen, so. Was hast du als Kind auch gemacht, jetzt manchmal noch, dass ich mir so auf die Augen drauf drücke, bis dann diese Lichtblitze so kommen, so?
Das habe ich nie gemacht.
Also jetzt nicht Blitze, sondern das wird dann wie so ein Lichtwabern oder so. Und das wird dann immer stärker. Und ich mich auch immer frage, was ist denn das eigentlich, was ich da gerade sehe? Drücke ich da quasi gerade irgendwie Blut ab? Oder sind jetzt meine Sinneszellen, feuern die gerade irgendwie wie so ein Druckschmerz oder was?
Ja, wahrscheinlich sind es die Sinneszellen, einfach die Fehlinformation. Oder wahrscheinlich sind es die Sinneszellen, die die Informationen, die sie kriegen, fehlinterpretieren. Nee. Mhm.
Aber ich drücke effektiv.
Blödsinn. Die kriegen ja einfach Infos und die geben sie einfach weiter.
Ja. Du. Aber es ist halt durch Druck eigentlich, ne? Also ich dunkle mein Auge ab, drück auf, also mein Lid ist zu und dann drücke ich drauf und nach einer Weile fängt das an, so hell pulsierende Lichtfelder entstehen dann.
Naja, weil die wahrscheinlich mechanisch gereizt werden, die Zellen da hinten.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Also ich weiß es nicht, ja.
Keine Ahnung. Ja, kann man coole Effekte machen. Das ist quasi wie bei Winamp früher. Gab es dann diese Visualisierungs-Plugins, ja? Und das kannst du alles selber machen, Peach. Du brauchst einfach nicht
aber
deine
Kompetenz. Keiner.
Nee, das sieht man nur selbst.
Das ist das Problem.
Ja, aber so ist das später alles, ey, wenn wir unsere Augmented Reality Brillen, Linsen, was weiß ich, wie man es auch immer macht.
Wieso denn? Du willst doch einen Screenshot machen.
Ja, das kommt als nächstes. Ich möchte eine SD-Karte einlegen.
Ein
iShot. Ein iShot, ich meine, so sind wir alle mal entstanden.
Nein. Das schneiden wir wirklich raus.
iShot the Sheriff. Ja, und ich würde sagen, mit diesen wunderbaren Erinnerungen sollten wir auch diese Sendung beschließen. Also ich weiß auf jeden Fall, es wird doch kompliziert, die Realität so abzubilden. Wir sind noch nicht so weit.
Das stimmt.
Bis ich mir meine SD-Karte in die Schläfe schieben kann. Verbleibe ich einfach mal bis zur nächsten Woche mit den freundlichsten Grüßen, die mir hier noch obliegen. Und freue mich, wenn es wieder heißt, Halbwissen
à la puissance 2.